echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
In gerade einmal 5 Jahren von der Kreisliga bis in die dritte Liga und der Weg soll noch weiter nach oben gehen. Wir schauen uns heute das Erfolgsrezept der BVB-Frauen an und haben dafür Abteilungsleiterin Svenja Schlenker zu Gast. Mit ihr zusammen blicken wir auf die Strukturen im Verein und bei den BVB-Frauen und schauen uns mal an, was als nächstes für ein großes Highlight-Spiel ansteht.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, heute wieder einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Svenja Schlenker ist da, die Abteilungsleiterin der BVB-Frauen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein bei euch.
Sehr gerne. Die BVB-Frauen, gegründet wurden sie 2020. Man kann sagen erst, weil seitdem haben sie es von der Kreisliga bis in die dritte Liga geschafft. Und wir wollen heute gemeinsam mit dir, Svenja, einmal darauf schauen, wie ist der Weg bisher so verlaufen? Wie war die Entwicklung? Was für Ziele habt ihr noch? Und es steht ja jetzt ein großes Highlight demnächst an. Und das wollen wir uns heute einmal alles angucken. Bevor wir starten, sitzt hier auch wieder WAZ-BVB-Reporter Jonas Ortmann da. Gestern noch in Turin, heute hier voller Einsatz.
Hallo Linda, hallo Svenja, schön, dass du da bist. Ja, turbulenter Tag am Dienstag, erste Youth League, noch begleitet, ein irrer 3-2-Sieg über das 4-4, haben wahrscheinlich alle gesehen. Und was war diese zweite Halbzeit? Wir haben getitelt, diese Halbzeit war einfach nur bekloppt. Ich glaube, das hat es ganz gut getroffen, aber lass uns dann jetzt mal auf die BVB-Frauen schauen und ja, vor allem auf das große Highlight, was dann in der übernächsten Woche ansteht.
Genau. Mein Name ist Linda Dörr-Sonnenberg, ich bin auch Sportredakteurin hier bei der WAZ. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Svenja, wir haben gerade schon gesagt, 2020 wurde ihr gegründet, 2021/22 in der Saison seid ihr in den Spielbetrieb eingestiegen. Seitdem hat sich ja wirklich einiges getan bei euch. Ich habe es gerade auch schon gesagt, in der Kreisliga ging es los. Wie kam es, dass ihr gesagt habt, okay, wir starten eigentlich von ganz unten in der untersten Liga und sagen nicht, hey, wir kaufen unsere Lizenz und starten direkt im Profibereich, weil das da hingehen soll, das war ja schon von vornherein klar eigentlich.
Genau, das war tatsächlich gar nicht eine Entscheidung, die direkt auf der Hand lag. Du hast gerade schon angesprochen, es gab diese beiden Optionen. Man hätte auch eine Kooperation mit einem Verein gehen können, der vielleicht irgendwo mittelklassig spielt und quasi einfach nur das Trikot getauscht und wäre dann auch ein bisschen höher eingestiegen. Aber uns war es wichtig, schon damals unsere Mitglieder und Fans mitzunehmen, denn die Initialzündung, dass wir über Frauenfußballfinal nachdenken, kam aus diesen Reihen. Und haben dann diese Optionen zur Verfügung gestellt, haben eine Umfrage gemacht und gesagt, hey, welchen Weg wollt ihr gehen? Was glaubt ihr? Was passt am besten zu Borussia Dortmund? Welchen Weg würdet ihr mitgehen? Und da hat eben sich eine sehr große Mehrheit, ich glaube, es waren 89% dafür entschieden, in der Kreisliga anzufangen. Natürlich mit dem Ziel, schnellstmöglich Bundesliga zu spielen, aber das eben aus eigener Kraft zu schaffen. Und ich gebe zu, das war am Ende auch so ein bisschen mein innerer Wunsch, weil auch ich habe gefühlt, passt super zu Borussia Dortmund, hier Ärmel hochkrempeln, Liga für Liga selber schaffen. Dann am Ende irgendwann ganz oben in der ersten Liga zu spielen.
Es kam ja dann, glaube ich, 2019 auf der Mitgliederversammlung dazu, dass das Thema Frauenfußball auf den Tisch kam. War der Verein eigentlich damals darüber überrascht oder wie waren die Reaktionen?
Nicht komplett überrascht, weil ich glaube, wir hatten ein oder zwei Tage vorher ein Heimspiel und da gab es auch schon derartige Banner auf der Südtribüne. Und es waberte schon in den Jahren davor immer mal wieder so über die Flure. Das Thema kam mal auf, aber wir haben uns eben da noch nicht so drauf eingelassen und haben immer gesagt, hey, wir spielen noch Damenhandball in der ersten Liga. Richtig gut, lass uns doch darauf konzentrieren. Aber es war total richtig, sich dann auch mit Frauenfußball zu befassen. Denn wenn man sagt, man ist für alles offen, man ist ein großer Verein, man möchte sich vor nichts quasi verwehren, dann gehört das dazu. Und ich bin total happy, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und ich die Abteilung auch noch anführen und leiten darf.
2021 ging es ja dann richtig los im Spielbetrieb. Seitdem habt ihr einige Aufstiege feiern dürfen. Ich habe mir jetzt mal die Zahlen von der ersten Saison angeguckt. 18 Spiele, 18 Siege und vor allem das Torverhältnis mit 143-3 Toren. Es war recht eindeutig. Wie haben denn die Gegner reagiert, wenn da der große BVB kam?
Ich glaube, für jeden Gegner war es vor allem in der Hinrunde, wenn wir es erstmal gegen sie gespielt haben, genauso etwas Besonderes wie für uns. Und es war immer so ein erstes Mal. Das erste Mal gegen TV Brechten aus Dortmund spielen, das erste Mal gegen Landstrop spielen und umgekehrt eben auch. Und wir sind eigentlich immer mit offenen Armen empfangen worden, haben auch alle mit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, jeder Verein hatte am Ende auch was davon, was vielleicht ein Eintrittsgeld angeht oder das eine Bier oder die andere Bratwurst mehr verkauft zu haben an dem Tag. Also es war schon immer schön, weil wir von Anfang an eben auch von vielen Fans begleitet wurden. Und ich glaube, es war für jeden ein kleines, aber feines Fest.
Ja. Jetzt in der ersten Saison gab es ja auch ein persönliches Highlight für dich, sag ich mal. Ja. Du durftest auch einmal im BVB-Trikot auflaufen. War das so ein Kindheitstraum, wo du gesagt hast, okay, den muss ich mir jetzt erfüllen?
Das war er. Ich bin von klein auf BVB-Fan. Ich habe viele Jahre selber Fußball gespielt. Und ich kam, als ich 2007 bei Borussia Dortmund angefangen habe, sehr naiv zum Verein. Habe, glaube ich, am zweiten Tag meinen Chef gefragt, so, hey, ich spiele übrigens Fußball. Wo kann ich mich denn hier anmelden? Weil ich würde total gerne mit dem BVB spielen. Wurde ich dann noch belächelt und gesagt, Fußball haben wir ja nicht. Und viele Jahre später, ich habe, glaube ich, nie vorher selber dran geglaubt, ist der Traum in Erfüllung gegangen. Corona-bedingt sind viele Spielerinnen ausgefallen. Unser Trainer hat mich damals gefragt, Svenja, was machst du Sonntag? Steh am Rand. Ja, bring mal die Tasche mit. Dann habe ich einmal tatsächlich mittrainiert und habe dann auch 30 Minuten bekommen. Und ja, es war eine sehr große Ehre. Ich werde im Moment nicht vergessen. Und es war vor allem ein Perspektivwechsel, weil normalerweise stehe ich immer am Rand, stand ich davor immer am Rand, war dafür verantwortlich. Und auf einmal war ich Teil des Teams. Und es war komplett anders. Es war super, super schön. Und wird für immer in meinem Herzen bleiben, dieser Moment.
Sehr schön. Kindheitstraum zu sprechen, ist wahrscheinlich in dem Moment ein bisschen viel, worauf ich jetzt hinaus möchte. Aber ihr habt ja auch was geschafft, was, glaube ich, nicht viele vermutet hätten. Zumindest hat das Hans-Joachim Watzke auf der letzten Mitgliederversammlung gegenüber euch gesagt. Sogar er ist Fan der Frauenfußballmannschaft geworden. Und das ist für euch ja wahrscheinlich auch nochmal ein Riesenerfolg, dass man auch da jemanden so begeistern kann, oder?
Absolut. Also es ist nicht so gewesen, dass am Anfang alle Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, so okay, wow, wir machen jetzt auf Frauenfußball noch mehr Arbeit. Das geht nun mal einher. Und über solche Aussagen wie die von Aki Watzke freue ich mich besonders, weil er sich, glaube ich, vorher auch nicht so richtig mit Frauenfußball beschäftigt hat. Aber er hat mir zum Beispiel nach den beiden Derbys, beim ersten Derby war er da in der Rückrunde, beim Westfalen-Pokal-Derby konnte er nicht kommen, hat aber saß im Auto und hat mir geschrieben, ich habe sie die ganze Zeit auf Sky geguckt und Glückwunsch und ihr habt das so cool gemacht und ich bin so stolz auf euch. Das ist super. Also mehr kann man sich da, glaube ich, nicht wünschen.
Das ist gerade schon angesprochen, das Derby gegen Schalke. Es gab ja einige Highlights so in den letzten Jahren. War das aber so das Größte bisher für dich, dass man diese Rivalität Dortmund gegen Schalke, die man ja bei den Männern erstmal auch nicht mehr hat und nicht mehr hatte, dass man die jetzt bei den Frauen dann hat?
Also es war tatsächlich eines der vielen Highlights der letzten Jahre. Das Besondere an dem Spiel war natürlich, ist ein Derby, immer besonders, vor allem hier bei uns im Ruhrgebiet. Aber wir wussten, derjenige, der das Derby gewinnt, wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aufsteigen. Und da war schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Das kann ich euch sagen, in den Tagen davor, am Spieltag selbst. Und als es dann erstmal 1-0 für Schalke stand, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist perfektes Wetter, es ist alles eingerichtet. Warum? Das geht nicht. Aber am Ende, perfekte Derby-Geschichte, das Siegtor irgendwann kurz vor Schluss gemacht. Alle sind ausgerastet vor Freude. Wahnsinn, aber da ist uns, glaube ich, allen einige Last von den Schultern gefallen.
Ihr hattet rund um die Gründung auch ein eigenes Video damals veröffentlicht beim BVB. Da gab es dann mal so den Plan, innerhalb von 10 Jahren diese Aufstiege zu schaffen, hatte der ehemalige Trainer dort gesagt. Wenn du dann gerade über so einen Druck in so einem Spiel sprichst, wie groß ist der denn wirklich? Wie groß macht ihr ihn auch euch? Also hätte so eine Extrarunde ja auch wirklich dann die Frauenabteilung zurückgeworfen? Oder ja, geht man das dann auch ein bisschen realistisch an und sagt, vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr?
Nee, also zurückgeworfen hätte uns das nicht. Und ich glaube, wir machen uns natürlich den Druck am allermeisten selbst, weil wir natürlich so schnell als möglich in der Bundesliga spielen wollen. Aber wir sind auch komplett realistisch. Wenn wir jetzt über die Saison sprechen, wir müssen natürlich erstmal Meister werden. Das ist noch ein langer Weg. Wenn wir das schaffen, gibt es aber 2 Relegationsspiele. Und auch da kannst du stolpern. Es ist immer noch Sport. Es stehen 11 Spielerinnen auf dem Platz. Es stehen Verantwortliche am Rand. Die können versuchen, sich bestmöglich vorzubereiten. Wir können im Hintergrund als Team versuchen, alles perfekt vorzubereiten. Aber es sind halt immer noch Menschen und jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Es können uns mal schwere Verletzungen ereilen. Also bis ins letzte Detail kannst du es nicht planen. Deswegen bin ich sehr dankbar und froh, dass wir es bis hierhin in einem perfekten Jahren mit 4 Aufstiegen geschafft haben.
Beim FC hatte die dann dieses Jahr auch eine sehr unglückliche Niederlage.
Ja.
Kann man vielleicht ein bisschen fast damit vergleichen, was wir diese Woche von den Männern gesehen haben bei Juventus. Hat dich das auch so ein bisschen daran erinnert?
Ich habe tatsächlich eher an das Spiel davor bei St. Pauli gedacht. Mhm. Das ist 3-3 ausgegangen. Da haben die Jungs das Gegentor nicht mehr bekommen. Das ist eben Fußball. Also wir haben 3-1 geführt. Wir hätten 4-5, 6-1 führen müssen. Wir hatten die Kölnerin total im Griff. Dann kam irgendwie Hektik auf, blödes Freistoß-Gegentor. Ja, das ist Fußball. Und da musst du auch dran wachsen, da muss die Mannschaft dran wachsen, sich nicht anstecken lassen und dann Lösungen finden. Also gehört auch alles zum Weg, zum Prozess, in dem wir uns stetig befinden. Von daher alles in Ordnung.
Das ist auch ein neues Learning, wenn man eigentlich da reingegangen ist und die ersten Jahre ja wirklich durchmarschiert ist. Ich glaube, die erste Niederlage hattet ihr in der Westfalenliga, war es dann. Davor habt ihr immer gewonnen oder vielleicht mal ein Unentschieden, war schon wahrscheinlich eine gefühlte Niederlage. Und jetzt ist man ja in ganz anderen Sphären unterwegs. Regionalliga kommt jetzt, dritte Liga. Ist das ungewohnt für euch? Müsst ihr da erstmal euch ein bisschen reinfinden, dass man nicht mehr so durchmarschiert?
Also wir haben uns schon darauf eingestellt, weil wir wissen ja, die Distanz zwischen den Mannschaften in den höheren Ligen ist nicht mehr so groß, wie es vielleicht in den unteren Ligen der Fall war. Die Niederlage damals gegen Iserlohn hat schon extrem wehgetan. Es war das erste Spiel in einer neuen Liga und wir dachten, wir sind super vorbereitet. Und dann bam, startest du so in die Liga, läufst lange diesem ersten Platz hinterher. Irgendwann hat es dann geklappt im Laufe noch der Hinrunde. Aber das war schon auf jeden Fall ein neues Gefühl. Und es hat sich auch jetzt gezeigt, als wir in Köln verloren haben, wir konnten viel besser damit umgehen. Natürlich hat uns das total geärgert, weil es einfach unnötig war. Aber wir wissen, dass das jederzeit mal passieren kann. Alle Mannschaften können Fußball spielen. Die haben schon in der dritten Liga einfach ein super Niveau. Die haben teilweise, auch gerade wenn es zweite Mannschaften sind von Bundesliga-Vereinen, haben die super Strukturen. Und von daher müssen wir uns jeden Sieg erkämpfen. Und das ist definitiv kein Selbstläufer.
Es gab ja vor der Saison einen ziemlichen Umbruch bei euch. Sind einige Spielerinnen gegangen oder in die zweite Mannschaft gerückt. Mhm. Es kommt gerade ja so ein Wechsel auch. Die Spielerinnen, mit denen alles so angefangen hat, die verabschieden sich so langsam. Wie blickst du darauf? Also ist das auch ein bisschen mit Wehmut verbunden, so dass die Anfänge jetzt so langsam auslaufen und immer neue dann dazukommen?
Also zum einen wussten wir das und haben es auch immer kommuniziert, sowohl intern als natürlich auch extern. Wir sprechen sehr, sehr viel mit den Spielerinnen. Wir haben jetzt noch eine Spielerin, die ist aus der ersten Saison dabei, die spielt mittlerweile in der zweiten Mannschaft. Aber natürlich, wenn man diese finalen Gespräche dann führt, ist das schon sehr emotional, definitiv für beide Seiten. Aber es gehört halt leider dazu und es gehört zu unserem Weg dazu. Und wenn wir weiter aufsteigen möchten, dann muss man die Kader eben verstärken und deswegen auch im Sommer dieser große Umbruch, um möglichst schon sehr weit voraus zu planen, dass du eine Achse an Spielerinnen hast, die in der Lage sind, die Mannschaft weiter nach oben zu führen und bei der wir dann von Saison zu Saison noch vielleicht ein bisschen optimieren an der einen oder anderen Stelle, aber dass dieses Grundgerüst einfach bleibt, ne? Dieses wirkliche Team, das schon zusammen ein bisschen was erreicht hat, das ist ja im Sport auch sehr, sehr wichtig.
Ja, stellt euch auch immer professioneller auf. Es wird gerade ja noch ein Trainingsgelände für euch auch gebaut in Brakel. Ihr habt jetzt 2 Trainingseinheiten am Tag. Also man merkt schon, es geht auch in die Richtung. War klar vorher, sobald wir in die dritte Liga aufsteigen, dann packen wir es an, dann machen wir nochmal diesen Schritt mehr? Oder wie war da die Planung?
Auch da würde ich wirklich den Prozess wieder aufführen wollen. Also es ist jetzt so, dass wir uns, also am Anfang der Saison, dass wir uns natürlich schon weit im Voraus Gedanken machen, was müssen wir im Falle eines Aufstiegs an Bedingungen erfüllen vielleicht, um auch die Lizenz zu bekommen, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Das haben wir eben auch im letzten Jahr gemacht. Also wir haben vorausschauend versucht, das alles ein wenig zu planen. Ich habe es eben schon mal kurz gesagt, ne? Im Hintergrund können wir immer versuchen, das perfekt irgendwie aufs Papier zu bringen und alles vorzubereiten. Mhm. aufsteigen müssen die Mädels am Ende selbst.
Ihr habt die Mädels, wie du sagst, auch mit Profiverträgen soweit oder zumindest ausgestattet. Das ist ja sicherlich eine Luxussituation im Frauenfußball, die man sich in der dritten Liga leistet. Wie wird das denn so in der Branche wahrgenommen? Gibt es da auch manchmal Neid so Richtung, die haben die Mittel, oder wie ist das so, wenn man in dieser Position steckt?
Also ich glaube, das ist, es hat mich noch niemand aus der Branche so darauf angesprochen, auf einen gegnerischen Verein. Ich glaube, das ist natürlich gegnerische Vereine ein bisschen Ansporn, zu sagen, ach, die bekommen Geld für ihr Fußballer-Dasein. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir nicht trotzdem dagegen halten können, auch wenn es für uns mehr oder weniger nur ein Hobby ist. Das könnte ich mir vorstellen, so aus Spielerinnensicht. Aber ansonsten war es uns einfach wichtig, uns relativ frühzeitig auf professionelle Beine zu stellen, auch sehr vorausschauend, damit wir vielleicht auch lernen können, an welchen Stellen es noch fehlt und wir da auch wirklich in der Zukunft uns immer wieder optimieren können. Und es war uns auch wichtig, zweimal am Tag zu trainieren. Und das funktioniert einfach nicht, wenn Spielerinnen Vollzeit arbeiten gehen und morgens dann keine Zeit haben. Von daher hat sich das beides so ein bisschen bedingt.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel-Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Wie ist das denn generell? Trägt die Abteilung sich selbst oder werdet ihr mitfinanziert vom Hauptverein?
Wir tragen uns selbst von Anfang an. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Profitieren aber natürlich von den Strukturen unseres großen Vereins, den es schon so viele Jahre gibt, und arbeiten da mit allen Abteilungen zusammen. Uns wird zugearbeitet. Wir haben natürlich gerade eine große Marketing- und Vertriebsabteilung, die wir zwingend brauchen, weil momentan gibt es noch keine Einnahmen außer durch Sponsoring. Das kommt jetzt so langsam. Wir nehmen das erstmal ein bisschen Eintritt in diese Saison. Irgendwann werden auch TV-Gelder dazukommen. Die sind aber im Frauenfußball, wie ihr wisst, jetzt nicht die allerhöchsten. Und unser großes Ziel ist es, uns möglichst immer selber zu tragen und einfach auch eine schwarze Null zu schreiben. Mhm. Das wird natürlich schwerer, wenn du vielleicht irgendwann mal nicht nur über erste Bundesliga, sondern auch den internationalen Wettbewerb nachdenkst. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Aber Step by Step. Bisher klappt das alles gut und es wird auch die nächsten Jahre definitiv noch klappen.
Apropos profitieren vom Verein, wie war das bei den Fans? Also war es am Anfang so, dass die Fans vor allen Dingen gekommen sind, weil sie gesehen haben, okay, es gibt einfach ein neues Team beim BVB und wir als BVB-Fans gehen da mal vorbei? Und wenn ja, ist das immer noch so oder habt ihr jetzt eine eigene Fanbase aufgebaut?
Es ist eine Mischung aus beidem. Natürlich waren am Anfang alle neugierig. Okay, jetzt wird Frauenfußball gespielt und wow, ihr spielt in der roten Erde. Mhm. Das ist natürlich schon mal ein Anreiz gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile so einen harten Fankern, die uns wirklich überall hin begleiten, ins Trainingslager, zu allen Auswärtsspielen. Und nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch die zweite Mannschaft und die U17. Das sind ungefähr 100 Fans, würde ich sagen. Die sind immer dabei. Und ansonsten haben wir über die Jahre auch die Zuschauerzahlen auch bei den Heimspielen gesteigert. Wir hatten jetzt in den ersten beiden Liga-Heimspielen ungefähr 1500 Fans, die vor Ort waren. Auch da würde ich sagen, war es in der letzten Saison, waren es so durchschnittlich 1000. Nehmen wir jetzt mal die Derbys raus, die natürlich die Zahl in die Höhe treiben und ein bisschen verfälschen. Und wir sind natürlich sehr familienfreundlich, nicht nur was die Preise angeht, sondern die Kinder müssen da nicht 90 Minuten still auf ihrem Platz sitzen. Die können da auch mal rumspringen. Wir haben immer ein bisschen Kinderprogramm. Also ich glaube, dass man auch ein bisschen eine andere Zielgruppe erreicht, als es vielleicht nebenan im großen Stadion bei den männlichen Profis der Fall ist.
Gibt's denn da mal Überlegungen, vielleicht mal irgendwann reinzugehen?
Die Überlegung gibt's. Der Zeitpunkt wird kommen. Jetzt war er noch nicht.
Aber in dieser Saison vermutlich noch nicht. Aber bei weiteren Aufstiegen gibt's die Option, auch in den Signal Iduna Park mal auszuweichen oder sogar vielleicht das als neue Heimstätte zu sehen.
Über die neue Heimspielstätte haben wir jetzt noch nicht nachgedacht, weil wir die Rote Erde lieben. Also wir sind glücklich, dort spielen zu können. Ansonsten spielt ja nur unsere U23 noch dort. Einfach ein ganz, ganz tolles, nostalgisches Stadion mit viel Pathos. Aber es wird sehr viele besondere Spiele noch geben in unserer bisher noch jungen Geschichte. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch irgendwann den Zuschauerrekord brechen und 80.000 im Stadion für die schwarz-gelben Frauen jubeln.
Jonas hat es ja gerade schon angesprochen, ob da auch mal Kritik von anderen Vereinen kam. Gerade jetzt, wenn es darum geht, Talente abwerben in der Region, gab es da kritische Stimmen, gerade auch so zu eurer Gründung, als wir noch so im unteren Bereich aktiv waren?
Es gab am Anfang so ein bisschen Sorge von dem einen oder anderen Verein, dass wir jetzt vielleicht sagen könnten, der Verein hat 5 gute Spielerinnen, die wollen wir alle bei uns haben. Wir haben aber von Anfang an im Prinzip die Kommunikation auch zu allen Vereinen aufgenommen. Wir haben sie mit in unsere Umfrage damals einbezogen und haben da immer sehr transparent kommuniziert und gesagt, pass auf, wir machen das auf keinen Fall. Diese Sorgen sind wirklich unbegründet. Wir nehmen maximal 2 Spielerinnen aus einer Mannschaft, damit die Mannschaften immer bestehen bleiben. Denn im Frauenfußball sind die Kader manchmal so relativ klein. Mhm. Und wenn natürlich dann 1-2 Leistungsträgerinnen fehlen, tut man den Vereinen keinen Gefallen. Und daran haben wir uns strikt gehalten. Und von daher sind wir, glaube ich, alle sehr fair miteinander umgegangen.
Weil für viele war ja wahrscheinlich auch, wie es bei dir auch war, der Wunsch war, einmal im Trikot des Lieblingsvereins aufzulaufen. Das haben sich wahrscheinlich einige schon gedacht, dass sie das mal gerne machen würden. Wie ist das mit, also ihr habt ja quasi ein Dauerabo auf den Aufstieg, kann man so sagen. Also bisher ja definitiv gehabt. Jetzt habt ihr noch eine zweite Mannschaft, ihr habt noch die B-Junioren jetzt ja auch neu. Sorgt das manchmal für Unmut, dass man von dem Verein hört, okay, der BVB ist in unserer Liga, in unserer Staffel, jetzt können wir erstmal auf gar keinen Fall aufsteigen und dann kommt vielleicht sogar noch die zweite nach?
Ja, die Stimmen haben wir auf jeden Fall schon gehört. Manchmal weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen vorgeschoben ist, denn sie hätten ja auch schon die Jahre davor die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen, haben es nicht getan. Wie gesagt, solche Stimmen werden immer mal wieder laut, aber man kann nicht auf der einen Seite schwarz-gelben Frauenfußball fordern und es dann aber an anderen Stellen wieder blöd und ungerecht finden. Von daher wird man es nie allen recht machen können.
Es gab ja jetzt auch, ihr habt einen neuen Trainer zu dieser Saison bekommen. Mhm. Da gab es ja dann auch Stimmen, gerade aus dem Essener Raum. Er kam ja von der SGSS Essen. Er hat sich, so hatte ich es im Interview mit dir gelesen, angeboten auch, hat gesagt, er würde gern zu euch als Trainer kommen. Werden da denn dann manchmal Stimmen laut, die sagen, ach ja, jetzt hat der BVB den Bonus mit dem großen Namen und zieht uns hier den Trainer weg?
Also dadurch, dass wir auch hier fair waren und offen mit ihm gesprochen haben und er gesagt hat, ich möchte mich gerne verändern. Ich bin jetzt so lange bei Essen und natürlich hängt mein Herz total an der SGS. Ich habe ganz viel aufgebaut, ich habe so viele Spielerinnen entwickelt, Nationalspielerinnen hervorgebracht. Aber ich glaube einfach, zum Ende meiner Trainerlaufbahn muss ich mich noch mal ein bisschen verändern. Und ich möchte gerne, der wohnt im Münsterland, möchte gerne dort wohnen bleiben. Und so viele Vereine kamen nicht in Frage. Hat aber immer einen guten Bezug zum BVB gehabt. Ich glaube, seine Söhne sind BVB-Fans. Und von daher lag das quasi ein bisschen auf der Hand. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, haben gemeinsam überlegt, wie ein gemeinsamer Weg auch aussehen könnte. Und er hat sehr früh mit seinem Ex-Verein, eben der SGS Essen, gesprochen. Wir haben das auch getan und von daher gehört das dann auch, leider auch irgendwann zum Geschäft dazu. Ich glaube aber, sie haben jetzt auch einen sehr guten Trainer, das ist ein ehemaliger Co-Trainer, von dem hat er immer sehr geschwärmt und das ist der Lauf der Dinge.
Gibt es da so eine grundlegende Veränderung, wenn da jetzt jemand wirklich aus dem Profibereich, aus der ersten Liga kommt, die man sofort gespürt hat, ob es dann im Training ist, die 2-mal am Tag oder ja vielleicht auch generell im Umgang mit den Mädels oder auch mit dem Verein?
Also er musste sich erstmal an den großen Verein gewöhnen. Er hat gesagt, oh Gott, das erschlägt mich erstmal alles in den ersten Tagen und man muss so viel Kommunikationswege einhalten und der ist dafür verantwortlich und der andere ist dafür verantwortlich. Da musste er sich so ein bisschen eingrooven. Dann natürlich, dass wir 2-mal am Tag trainieren. Das hat er auch mit zu uns gebracht. Und er bindet seine Co-Trainer noch ein bisschen anders ein. Aber wir sind auch sehr schnell ein gutes Team geworden. Wir machen noch mehr Videoanalyse. Also er bringt schon natürlich viel Erfahrung, viele professionellere Gedanken mit. Ich glaube, er hat natürlich noch mal einen ganzen gut gefüllten Rucksack voller Übungen und Ideen, die er eben mit zum BVB gebracht hat. Also für beide Seiten ein sehr frischer Wind, von dem wir auch hoffentlich alle profitieren werden.
Ich glaube, wir haben seinen Namen bisher gar nicht gesagt. Markus Högner ist es übrigens. Falls sich das der ein oder andere Hörer gerade gefragt hat, das ist der Name. Ja, für euch steht jetzt ein Highlight an. Wir haben es vorhin schon die ganze Zeit angeteasert. Es geht im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München, amtierender Double-Sieger. Wie war das für euch, als das losgezogen wurde?
Ich weiß noch, dass vor dem Playoff-Spiel gegen Gladbach und die ersten Stimmen laut wurden, die gesagt haben, wenn ihr weiterkommt, dann auf jeden Fall werdet ihr das Los FC Bayern München bekommen. Und ich habe gesagt, jetzt bleib doch mal ruhig, wir müssen erstmal dieses eine Spiel gewinnen, weil beim Fußball bin ich immer so ein bisschen, oder im Sport allgemein ein bisschen abergläubisch, sag mal hier, Step by Step. Wir müssten erstmal das Spiel gewinnen. Und als es dann soweit war, es war live bei uns nach dem Spiel in der Roten Erde, viele Fans sind noch geblieben, wollten das miterleben, Spielerinnen von uns standen drumherum und es war ein Riesenjubel, als dann wirklich rauskam, dass wir gegen Bayern München spielen. Und hätte man mich vor 4 Jahren gefragt, wann dieses Spiel stattfinden wird, ich hätte kein Jahr, kein Datum benennen können. Dass es jetzt so früh kommt, ist schon eine große Ehre für uns und zeigt uns, dass wir auf unserem Weg schon relativ weit gekommen sind und wir freuen uns wahnsinnig auf das Spiel.
Wird dieses Spiel, ich möchte jetzt auch keinen ganz genauen Zeitraum nennen, aber vielleicht in 5 bis 10 Jahren der neue Klassiker im Frauenfußball?
Kann sein. wenn Bayern gegen Dortmund, Dortmund gegen Bayern immer als der deutsche Klassiker bezeichnet wird im Männerfußball, kann gut sein, dass er es dann auch im Frauenfußball wird, auf jeden Fall. Ich bin jetzt im Zeitpunkt sehr verrückt, dass wir zum ersten Mal ein Pflichtspiel haben und es offiziell spielen.
Wie stehen denn die Chancen? Rechnet ihr euch was aus? Ich meine, der FC Bayern ist auch im Frauenfußball zusammen mit dem VfL Wolfsburg sicherlich immer ein Favorit auf die Meisterschaft und sämtliche andere Wettbewerbe. Wie geht ihr in dieses Spiel?
Also Bayern ist, glaube ich, gerade im deutschen Fußball das Nonplusultra. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das wissen wir. Wir müssen natürlich überlegen, wollen wir mutig Fußball spielen oder wollen wir uns hinten reinstellen mit 9 Leuten. Das bleibt am Ende den Trainern überlassen, wie wir es machen. Aber wir wissen, dass wir der absolute Underdog sind und hoffen, dass es einfach ein gutes Spiel wird, ohne Verletzungen, dass wir grundsätzlich viel daraus lernen können. Und wenn wir jetzt hier ein Phrasenschwein hätten, der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze. Aber wir können das realistisch einschätzen und freuen uns einfach auf das Spiel. Ich glaube, alle Fans freuen sich auf das Spiel. Machen einfach einen kleinen, schönen Fußballabend daraus und dann schauen wir, was am Ende unterm Strich steht.
Übernächsten Montag ist es ja soweit, 18.30 Uhr
genau,
war der Anpfiff.
Richtig.
Ja, wie war denn der erste Zulauf, was so die Tickets anging? Also wurde ihr da überlaufen? War eine große Nachfrage?
Ja, also ich glaube, ich wurde direkt schon an dem Abend gefragt. Erstens, geht ihr rüber in den Signal Iduna Park oder spielt ihr hier? Und zweitens, wann kann ich denn Tickets kaufen? Haben wir ja dann natürlich Gas gegeben im Hintergrund. Und wir konnten vergangenen Montag schon verkünden, dass wir ausverkauft sind. Also an einem Montagabend um 18.30 Uhr kommen 10.000 Fans ins Stadion Rote Erde, um unsere Frauen zu unterstützen. Total verrückt, auf eine sehr positive Art und Weise.
Hättest du erst vor 5 Jahren gedacht, als das Ganze anfing?
Niemals, niemals. Ich habe es mir auch gar nicht damals vorgestellt, so weit gedacht. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen schauen, was auf sich zukommt, dann das Beste daraus machen und sich hin und wieder mal zwingen, den Moment zu genießen, sich darüber zu freuen, wo man gerade steht und wie ich es gesagt habe, einfach auch mal genießen, gegen wen man da gerade spielt.
Ich habe von Anfang an ja gesagt, es soll in die Bundesliga gehen. Das haben wir jetzt auch gerade hier nochmal erörtert mit dir. Was sind denn noch weitere Ziele? Also klar, es soll in die erste Liga gehen, aber was habt ihr sonst noch für die nächsten Jahre jetzt vor, kurzfristig geplant?
Also wir werden zur neuen Saison definitiv noch eine U15 gründen und auch überlegen, wie sieht der langfristige strategische Weg aus, junge Talente zu entwickeln. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann theoretisch sein eigenes NLZ aufbauen und noch weitere Jugendmannschaften irgendwann etablieren. Du kannst Kooperationen mit Vereinen schließen, die vielleicht eine gute Jugendarbeit machen. Wir sind sehr eng im Austausch mit unserem eigenen NLZ und versuchen da Männlein und Weiblein zu mischen, talentierte Spielerinnen auch mal bei den Jungs mittrainieren zu lassen. Wir haben den Footballnauten, in dem unsere Mädels trainieren dürfen. Wir haben einen Top-Talente-Trainer, der sich gerade um die erste Mannschaft kümmert und auch da trainieren die männlichen Top-Talente mit den weiblichen zusammen. Es war vorher immer Einzeltraining, jetzt sind es eben Mann und Frau, die zusammen trainieren. Das ist, glaube ich, ein sehr tolles Novum, was es gibt. Viele Vereine sperren sich noch davor. Ich bin sehr happy, dass das passiert. Also da kann man noch ganz, ganz viel machen. Und dann freue ich mich einfach, wenn wir irgendwann in der ersten Liga angekommen sind, wenn wir vielleicht die Zeit haben, uns zu etablieren, diese Luft zu schnuppern, zu schauen, was kommt da jetzt gerade auf uns zu? Der Frauenfußball generell an sich ist sehr, sehr schnelllebig momentan, entwickelt sich total schnell von Saison zu Saison. Dann kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen, was wird in 2, 3, 4, 5 Jahren Status quo sein und worauf müssen wir uns einstellen. Deswegen, ja, wäre es jetzt fahrlässig, da schon ganz konkrete Aussagen zu machen, was wir wann wie vorhaben. Ein bisschen müssen wir mit der Zeit gehen und uns drauf einlassen, was auf uns zukommt.
Du hast gerade die Talente schon angesprochen. Wann sehen wir denn die erste Nationalspielerin vom BVB?
Ja, das ist ein großer Traum von uns, dass wir es schaffen, eine junge Spielerin so zu entwickeln, dass der Nationaltrainer irgendwann anruft und fragt, ob sie nicht zum Lehrgang kommen möchte. Wir haben schon die eine oder andere Nationalspielerin jetzt in unseren Reihen. Emilia Pauls zum Beispiel, die eigentlich noch bei den Jungs auch spielt und bei uns öfter mal mittrainiert, aber eben auch Nationalspielerin ist. Wir haben in der U17 eine Nationalspielerin, viele weitere Auswahlspielerinnen. Also auch da wachsen wir langsam und werden ein bisschen professioneller.
Habt ihr ein Vorbild an dem ihr euch orientiert? Beispielsweise das NLZ der Jungs oder der Männer wird ja oder ist dabei, umgestellt zu werden. Da hat man beispielsweise gesagt, Ajax Amsterdam oder der FC Barcelona ja, könnten so Vorbilder sein, wie eben diese Nachwuchsförderung funktioniert. Gibt es das auch bei den Frauen?
Das gibt es tatsächlich. Seitdem Thomas Broich da ist, haben wir sehr, sehr viel gesprochen, zusammen philosophiert und überlegt, was könnten wir machen. Und wir sind schon zu dem Schluss gekommen, dass es totalen Sinn macht, eine Spielphilosophie über alle Mannschaften zu legen, egal ob männlich oder weiblich. Das wird definitiv irgendwann so kommen. Dafür müssen wir aber erstmal mit den jeweiligen Mannschaften in den obersten Ligen möglichst angekommen zu sein. Weil der Weg dahin, das muss erstmal egal sein, irgendwie wie man den schafft. Und dann kann man aber nach und nach anfangen zu etablieren, dass man dieselbe Philosophie hat, dieselben Grundgedanken. Aber wir können natürlich unfassbar viel lernen. Da müssen wir nicht überall das Rad neu erfinden. Wir müssen es maximal auf den Mädchen- und Frauenfußball adaptieren. Weil man kann es nicht immer eins zu eins eben direkt draufpacken. Aber das hilft uns an vielen Stellen schon sehr. Und ich bin total froh über die Offenheit aller Kollegen und Kolleginnen.
Sehr schön. Perfekt. Dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Svenja. War super interessant, da mal Einblicke zu bekommen in dieses ganze Projekt und auch auf das, was jetzt künftig dann noch ansteht bei euch. Und wir drücken die Daumen auf jeden Fall für das Pokalspiel. Du hast schon gesagt, übernächste Woche Montag ist es dann soweit, 18 Uhr, Stadion Rote Erde. Tickets gibt's nicht mehr, aber es wird ja auch übertragen.
Genau.
Da kann dann also jeder reinschalten, der mal zusehen möchte. Und ja, wir sagen Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Kritik habt, immer gerne in die Kommentare, sei es bei Spotify oder bei YouTube oder auch bei Instagram, da sind wir unter watz_bvb zu finden. Meldet euch einfach bei uns und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Und tschüss. Ein Hinweis noch, wer vielleicht
noch nicht
Lust bekommen hat, noch mehr auch über die BVB-Frauen zu erfahren. Wir haben eine Kollegin, die Lena Nowak, die sich sehr intensiv um die Frauen kümmert, die Svenja, du auch sicherlich sehr gut kennst. Also Da kann ich die Inhalte auch bei watz.de/BVB nur empfehlen. Und ja, wer da Lust gefunden hat, noch mehr zu erfahren, wird da sicherlich das ein oder andere Interview, die ein oder andere Analyse oder den Spielbericht über den BVB finden.
Oder einfach vorbeikommen in der Roten Erde. Alle zwei Wochen, 15 Uhr meistens. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt.
Sehr schön. Da kann ich auch gar nichts mehr zu sagen. Deshalb sage ich nur Dankeschön und tschüss.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.